Dinge von Interesse. Der Podcast.
Wir Menschen gelten als intelligenteste Spezies. 7 Milliarden sind wir. Unser Erfindergeist und Fortschritt scheint keine Grenzen zu kennen. Aber überholt nicht längst die Technologie unsere Menschlichkeit? In welche Welt wollen wir unsere Kinder entlassen? Die Wissenschaft kann jetzt im größten Forschungsprojekt aller Zeiten den Urknall simulieren. Wir spielen Gott.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die heute im Oktober erscheint. Und im Oktober, was ist im Oktober? Natürlich der Tag der deutschen Einheit. Das, was alles eint, was mal getrennt gewesen ist. Und jetzt ist ein Riss durch dieses Land gegangen. Und dieser Riss ist nicht von Osten und Westen, sondern er hat Norden und Süden getrennt. Aber wen hier kein Riss trennen kann, das bin ich und mein Mitpodcaster. Hallo Sascha.
Wir sind die Besten im Osten wie im Westen. Oder wie unser ehemaliger Bundespräsident sagte, es muss ein Riss durch Deutschland gehen.
Ja, so in der Art war es auch. Weißt du, du weißt ja immer, wenn mich der Ruf ereilt, ne, weißt du, dich hat der Ruf ereilt, denn du kamst da mit einem Film auf mich zu, wo du gesagt hast, Gregor, wollen wir nicht über, ich zitiere dich, den deutschen Independence Day reden zum Tag der Einheit. Das haben wir nicht geschafft, aber wir halten den Monat Oktober. Das reicht ja auch, der Einheitsmonat.
Immerhin, es ist der Einheitsmonat. Und ich habe dir ja schon gesagt, es liegt ja schon der nächste Film quasi auf dem Elfer, den wir noch versenken müssen.
Aber über was reden wir heute? Wir reden über einen deutschen Katastrophenfilm. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ist nicht jeder deutsche Film ein Katastrophenfilm?
Das ist manchmal doppeldeutig.
Wir wollen jetzt nicht so zynisch sein. Wir reden über natürlich den Film, den hier jeder erwartet. Helden, wenn dein Land dich braucht. Ein Film, der am 3. Oktober 2013 zur besten Sendezeit oder wie man damals noch oder heute wahrscheinlich auch noch sagt, Hauptsendezeit auf RTL seine Premiere hat und am nächsten Tag dann als DVD in den Regalen stand. Ein Film mit Stars wie Christiane Paul, Hannes Jennecke, Christine Neubauer, Armin Rohde, Heiner Lauterbach, Yvonne Katterfeld. Es ist einfach Ingo Naujoks. Es ist die ganz große deutsche Elite, die in diesem Film versucht, ein schwarzes Loch, da er im CERN entstanden ist, zu schließen. Das ist ganz großes Kino. Und ich kann dir sagen, Sascha, ich habe den Film damals auf RTL gesehen, als er am 3. Oktober 2013 lief. Aber ich frage mich, wieso du jetzt mit diesem Film um die Ecke kamst.
Ich habe dich schon angeteasert. Das ist eine lange Geschichte, die mit Pornos zu tun hat.
Oh, warte, ich lege mich mal hin, ne, Füße hoch und erzähl mir mehr.
Ja?
Erzähl mir mehr.
Ich habe beim lieben, guten, alten Wortvogel, also Thorsten Devi, mehrere Blogartikel gelesen. Der hatte mal eine Zeit eine Marotte und hat Pornofilm-Parodien besprochen. Und hat so verschiedene Filmchen sich zur Brust genommen und sie auf ihre inhaltliche und stilistische Qualität abgeklopft. Und da schrieb er, dass die teilweise von der Qualität her besser sind als der Film, als der Totalreinfall Helden, wenn dein Land dich braucht. Da dachte ich so, was für ein Ding? Und dann habe ich gegoogelt und habe gedacht, dass diese Perle der deutschen Filmindustrie an mir vorbeigegangen ist, ist ein Skandal. Das muss unbedingt nachgeholt werden. Und je mehr ich über diesen Film gelesen habe, umso neugieriger wurde ich. Und zum Glück habe ich eine alte VHS-Kassette rausgraben können, auf der dieser Film verfügbar war. Und freue mich, dass ich das jetzt nachholen konnte. Viele, viele Jahre nach der ursprünglichen Ausstrahlung. Mein Gott, was für ein Scheiß.
Du warst also am 3. Oktober 2013, hast du also nicht bei RTL zur besten Hauptsendezeit gesessen. Und diesen Film geguckt.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich am 3. Oktober 2013 gemacht habe. Dass ich nach dem Kolkwitzer Oktoberfest, was immer am Tag der Deutschen Einheit gefeiert wird, und dem anschließenden Lampingang-Umzug, den wir mit der Feuerwehr gemeinsam begleiten, vielleicht dann noch ins Festzelt gefallen bin. Ich weiß es nicht.
Möchtest du ein paar Worte zur Story dieses Films sagen?
Ja, oh Gott. Du hast es ja schon angedeutet. Also am CERN in der Schweiz wird ein Experiment gestartet, das ein schwarzes Loch verursacht. Dadurch gerät das Erdmagnetfeld außer Kontrolle erstmal. Satelliten stürzen ab, unter anderem auf den Reichstag, auf ein Spreewälder Bauernfeld. Da habe ich mich auch sehr gefreut drüber. Und Christiane Neubauer und Hannes Jänicke sind die einzigen, die das wieder stoppen können, weil der CERN ist natürlich im Arsch, wie man so schön auf Deutsch sagen würde. Und eine Schulklasse, nee, eine Kindergartenklasse befindet sich natürlich noch am CERN, unter der fachmännischen, fachfreudischen Betreuung von Yvonne Katterfeld, die zufälligerweise die neue Freundin von Johannes Jänicke ist, der wiederum auf Christiane Neubauer trifft, die seine Ex-Frau ist, die nicht weiß, dass er ein Kind hat.
Das 17 Jahre alt ist.
Das 17 Jahre alt ist und jetzt mit seiner neuen Lebensgefährtin am CERN gerade unterwegs ist und ziemlich herumpubertiert. Und gemeinsam macht man sich auf den Weg zum CERN mit einem kleinen Zwischenstopp im Schwarzwald, weil da nämlich ein Hacker sitzt, der zufälligerweise, warum auch immer, die Abschaltsequenz für den CERN auf seinem Laptop hat. Und man muss quasi den Hacker, der gar nicht so erpicht ist, damit zu helfen, und den Laptop mit zum CERN schaffen, was gar nicht so einfach ist, weil zwischenzeitlich der Riss durch Deutschland geht. Und die unbelebtesten Straßensperren aller Zeiten unterwegs aufgebaut sind.
Stimmt.
Aber Ende gut, alles gut, bis auf Yvonne Katterfeld und ein Kind sind tot. Deutschland ist kaputt, aber der Bundespräsident, der Bundeskanzler, den wir noch gar nicht erwähnt haben, der auch keinen Namen hat, Heiner Lauterbach, ja. Bundeskanzler Lauterbach.
Beste Rolle ever,
tritt am Ende vor die Kameras und sagt, heute feiern wir unseren Independence Day. Nein, er sagt, heute feiern wir den Tag der deutschen Einheit.
Ganz großartig. Ich habe da zwei Anmerkungen. Ich glaube, Yvonne Katterfeld ist seine Schwester von Hannes Jänicke. Sie hat ja denselben Nachnamen. Sie heißt Andrea Weber, er heißt Mark Weber. Und ich glaube, es ging ja darum, dass die Schwester mit der Tochter da ist. Weil wenn es die Freundin wäre, wäre das sehr unpassend, dass er seine Ex-Freundin küsst am Ende. Seine Ex-Frau küsst, finde ich. Ich glaube, es ist die Schwester von ihm.
Ah, okay. Ja. Ich habe gedacht, das wäre die neue Freundin.
Nee, das wäre ja mega creepy irgendwie.
Das passt, weil das so ein Trope ist, weißt du? Du hast irgendwie so eine Konstellation, wo einer zu viel ist, sozusagen.
Ja, genau.
Und der stirbt dann und am Ende finden sich die restlichen Familienbruchstückteile zu einer ganzen Familie zusammen. Das ist so wie dieses Trope. Ich habe in einer Katastrophe mein Kind verloren, aber habe eine Frau mit einem Kind kennengelernt und jetzt habe ich eine neue Familie.
Genau so ist es. Ganz genau ist es. Man muss auch sagen, es ist sehr beeindruckend. Dieser Film, ne?
Ist damals ja. Die wichtigste Nebenhandlung hat er noch gar nicht erzählt, aber da kommen wir gleich zu.
Ja, kommen wir gleich zu. Der ist für 8 Millionen Dollar produziert, 8 Millionen Euro, wir sind ja jetzt in Deutschland, produziert worden und davon sind aber 3,6 Millionen unter anderem aus staatlicher Filmförderung entstanden. Da waren alle möglichen Filmförderungen, die es hier in diesem Land gibt, irgendwie dran beteiligt. Was ich mich frage, wieso für einen RTL-Eventfilm, aber. Ja, es ist wahrscheinlich eine andere Frage. Ne? Das ist so der, wahrscheinlich, weil es überall da gedreht wurde. Ne? Man hat ja überall in Deutschland seine Katastrophenszenarien aufgebaut.
Halt, also ich habe durchaus schon von zweistelligen Millionenzahlen gehört in Verbindung mit diesem Film. Also die 8 Millionen scheint eher die untere Grenze zu sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da die ein oder andere Werbemillion noch hineingeflossen ist für Product Placement.
Also der Film wurde damals, da kann ich mich echt erinnern, sehr massiv beworben. Und natürlich auf RTL. Und
ist komplett an mir vorbeigerauscht.
War ein Riesending. Und ich weiß, dass am nächsten Tag auch das Ding wirklich auf DVD überall in den Regalen gestanden hat und so. Ich weiß noch, dass ich sogar beim Einkaufen, beim Marktkauf oder so war und dann wirklich kein Brückentagstyp, weißt du? Und halt keine Kinder, kein Brückentag. Weißt ja, wir meinen das Schicksal. Und da hatte ich schon die DVD stand und ich dachte, oh krass, gestern gelaufen, heute schon da. Wahrscheinlich ansehen vorher. Nein, aber ich kann dir auch erklären, warum der Hacker diesen Abschaltcode von dem CERN hat, weil dieses Experiment ist schiefgegangen und dann wird ja erzählt, dass dieser CERN viele private PCs verwendet für Forschung. Das ist ja der größte, also der CERN in der Schweiz ist ja irgendwie so ein sehr, sehr faszinierendes Ding halt, ne? Da wäre der größte Teilchenbeschleuniger, pipapo, da ist irgendwie die halbe Welt dran beteiligt und so. Irgendwie, ich glaube, halb Frankreich, halb, also es ist einfach ein Tohuwabohu, was Rechte angeht, glaube ich, so ein bisschen. Deshalb glaube ich, dass das Einmarschieren da auch ein bisschen schwer war,
das ist,
rechtlich hinzukriegen. Ne?
Das ist wie City at Home sozusagen, das gab es ja auch. Und der CERN ist ja quasi nur das Objekt und der ist ja der Huge Collider oder sowas heißt das.
Genau, Ding. Genau.
Und die hatten sich geweigert, quasi ihr Objekt zu Dreharbeiten zur Verfügung zu stellen, Hashtag aus Gründen. Mhm. Und man hat dann irgendwo eine Halle gefunden, die dann als CERN herhalten muss. Und ich habe eine Kritik gesehen, die fand ich großartig. Die begann dann damit, dass derjenige nachrecherchiert hat, wie alt man denn sein muss, um da als Besuchergruppe am CERN einen Besuch absolvieren zu dürfen. Es ist nämlich 12 Jahre. Unter 12 Jahre lassen die keine Besuchergruppen rein. Also, dass da eine Kindergartengruppe am CERN rumläuft, in einem laufenden Experiment, halte ich auch tatsächlich für sehr unwahrscheinlich. Ich bin ein bisschen nicht ganz unbeleckt, was Teilchenbeschleuniger betrifft. Ich habe nämlich mit meinem Physikleistungskurs einen Ausflug zum DESY nach Hamburg gemacht. Da steht nämlich auch ein Teilchenbeschleuniger. Und so sieht auch kein Teilchenbeschleuniger aus. Also vor allen Dingen hat das keine offene Stelle in der Mitte, wo man dann so Strahlen sieht, sondern das ist einfach ein riesengroßer Ring aus Metall und Magneten. Man sieht da nichts.
Es ist halt eine filmische Darstellung für Typen wie mich, die sagen für mich, okay, das kann so aussehen, schlicht und ergreifend. Weil man muss das ja also visuell darstellen halt, ne, diese Laserstrahlen, diesen Effekt da von dem schwarzen Loch, was pure Gravitation ist und alles anzieht und pipapo, damit auch Leute ab und zu mal reinfliegen können, was wir am Anfang und am Ende ja auch sehen,
dass das passiert. Aber nur Leute, Möbelstücke nicht.
Leute, Möbelstücke nicht. Auch nicht jeder, nur jemand, der sich nicht aktiv festhält. Ne? Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, der CERN nutzt dann halt quasi so eine Art Netzwerk von privaten Rechnern, die halt deren Rechenkapazität für halt die Forschung. Mhm. Und da tauschen die irgendwie Daten aus und irgendwie wird dieses Abschaltprogramm ist wohl auch mit dabei und somit wird es wohl immer mal so verteilt. So erzählen sie es in dem Film. Und deshalb hat dieser Hacker Tobias, der zwischendurch auch in Tropical Island rumhängt und sich da verlustiert und da auch live entjungfert wird in dem Film, weil, weißt ja nicht, willst ja nicht als, so wie der aussah, hatte der auch vorher wirklich noch nicht.
Ich wollte mal nachgucken, aber ich habe nicht rausfinden können, wer seine Freundin gespielt hat und wie alt sie zum Zeitpunkt des Drehs war, die sah mir sehr jung aus.
Nee, ja, das ist, ja, aber eher nicht. Nee, eher nicht. Ehrlich gesagt, eher nicht. Der war der war so 21 etwa, 2021 der Schauspieler, als er die Rolle gespielt hat. Auf jeden Fall, deshalb ist dieses Ding ist dieser Abschaltcode dann halt, ohne dass er es weiß, auf seinem Laptop gelandet. Das konnte ja auch schnell ermittelt werden von unserer wunderbaren Bundesregierung in diesem Film. Und man beauftragt, es ist wirklich großartig. Es gibt dann halt diesen Unfall. Somit haben wir diese Gruppe an Kindern, die damit natürlich mit verschüttet ist, ne? Die sich aber erwachsener und einfach vernünftiger verhält als jeder, der, als oder der fast jeder, der Forscher. Leitende Wissenschaftler, der permanent nur rechnet und dann irgendwann anfängt, Sachen zu sagen, wie die Kinder atmen uns die Luft weg. Einfache Mathematik. Es ist wirklich, die treten in jedes Trop rein halt, ne?
Auch, es ist weiten Teilen mehr Independence Day 2, weil man sehr viele Leute reingeschmissen bekommt und sehr viele Nebenhandlungsplots hat, die teilweise wirklich überhaupt nicht mehr wichtig werden. Mhm. Und teilweise komplett nichtig sind. Natürlich hast du hier Judd Hirsch mit der Schulklasse, nur ist es dieses Mal Yvonne Katterfeld.
Yvonne Katterfeld ist Judd Hirsch in dem Film,
Ich hätte ein anderes Boot kaufen sollen. Warum habe ich mir ein Boot gekauft?
Das war noch das Beste an dem Film für mich, ehrlich gesagt. Judd Hirsch hat einen Oscar verdient.
Dann hast du im Spreewald ein Bauernpaar, also ein Brüderpaar, Gurkenfeld betreuen, also einen Gurkenhof betreuen.
So wie ich mir den Spreewald vorstelle.
Hä? Nun wohne ich ja nun zufälligerweise an dem Rande des Spreewalds und ich war schon das eine oder andere Mal auf einem Gurkenfeld und so wie die Erntearbeiterin aus Rumänien inszeniert sind, Heiligsblechle, denen fallen fast die Brüste aus der Schürze raus. Das sind alles Models, die da auf dem Gurkenflieger liegen und natürlich ist die Kamera auf Bodenhöhe und zoomt in jeden Ausschnitt rein.
Ich möchte nochmal sagen, so ist es, wie ich mir den Spreewald vorstelle. Der Film hat mich da sehr geprägt. Ja, auch das Brüderpaar, ne, die Eltern sind irgendwie tot. Der eine Bruder gibt das Geld gleich fürs nächste Auto auf, weil er sagt, hier, jetzt können wir hier weg und so. Der andere sagt, nee, du steckst hier alles in die Gurken. Ne? Und das ist unsere Zukunft und so. Also haben wir gleich so einen Twist in der Familie. Aber eigentlich geht es ja wirklich um Sophie Ritter von Christiane Paul gespielt, die halt diese Forscherin ist, die mal für den CERN gearbeitet hat, dann rausgeflogen ist, weil sie so ein bisschen der Rebell ist. Aber sie hat eigentlich das errechnet, was da jetzt auch genau passiert ist und so. Also ist sie natürlich die erste Wahl bei unserem Bundeskanzler, als dann die Panik losgeht. Man hat den Kontakt zum CERN verloren, die Satelliten stürzen ab in den Reichstag, der ganze Flugverkehr kommt zum Erliegen. Wir sehen ein Flugzeug, was auf Berlin, also ich glaube, das Flugzeug knallt sogar in Berlin auf den Reichstag und so. Also es ist wirklich, es ist ein ganz großes Event-Kino. Die Effekte gehen so leidlich, ja, aber sind auch nicht super gut, finde ich.
Ich finde sie auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also für einen deutschen Film finde ich erstaunlich kompetent. Handwerklich, muss ich ehrlich gesagt sagen, finde ich den Film echt kompetent. Solide. Ja. Also von der Regiearbeit finde ich den wirklich gut. Ich finde, die Musik ist spektakulär. Also der Komponist ist wahnsinnig gut. Also in dem, was er tut. Also indem er einen pathetischen Katastrophenfilm Soundtrack produziert, das kann er. Ja.
Absolut, ja.
Das hätten wir schon mal hinkriegen können.
Also das ist schon alles sauber und aufwendig, aber es ist natürlich alles auf genau solche Bilder gemacht, ne, weißt du. Die haben dann schon in Richtung Michael Bay geguckt, was der so gemacht hat, ne. Weißt du, wie oft können wir in den Sonnenuntergang gucken, als liegt da die Wahrheit, ne.
Ja.
Es ist aber auch wirklich faszinierend, all dieses dann mit der Forscherin, die auf die keiner gehört hat, dann als dann alles hier am Zusammenstürzen ist, dann wird der Bundeskanzler Heiner Lauterbach spielt ihn unheimlich passiv.
Er scholzt
total. Er ist so Teflon, dass er keinen Namen braucht. Das ist wirklich, er ist einfach der Bundeskanzler. Und er ist auch wirklich so anteilslos, als ist er auch nicht Teil dieser Welt. Also nicht nur, dass seine Reden auch so total anteilslos sind, die haben unheimlich wenig Drive im Vergleich zu der, da hätte ich lieber die Independence Day-Rede abgespielt an seiner Stelle, ehrlich gesagt. Weißt du? Aber auch dieses, wenn er da gerufen wird von diesem Fest, dann nach Berlin fliegt, dann sich das erzählen lässt, dann so, ja, also was Sie mir jetzt gesagt haben, das hätte ich gerne nochmal visuell. Oh, gucken Sie mal da oben, Flugzeug stürzt direkt in den Reichstag. Okay. Dann legen wir mal den Luftraum lahm und so. Und dann ist seine Lösung zu der, es geht ja darum, dass es ein EMP gibt vom CERN. Also der CERN ist ja, so wie ich das da verstehe, der Mittelpunkt des Tornados. Und da ist es verhältnismäßig ruhig, aber alles darum ist der Tornado quasi. Mhm. Ne? Schwarzes Loch, Anziehung, und es gibt so ein EMP, der droht, der alles an Technik zerstört, was es gibt, alles, was es gibt. Und das muss abgeschaltet werden. Also dieses Experiment, da gibt es keinen Notschalter, weil da alles eingestürzt ist. Es muss halt, irgendwie muss jemand rein und es dann, niemand, der schon drin ist, muss offensichtlich rein mit diesem Programm, um das abzuschalten. Und dann wird Christiane Paul, die halt das Pech hat, zu sagen, ich weiß, was das ist, wie es so geht. Du darfst die nicht, du musst solides Mittelfeld sein bei sowas. Du darfst dich nicht hervortun, als ich hab's doch gleich gesagt, denn sie bekommt dann die größte Hilfestellung, die die deutsche Regierung geben kann. Einen Persilschein und einen guten Flug mit einem Hubschrauber zum CERN.
Und da vom EMP. In einem anderen Podcast drüber gesprochen, Gregor, wenn du weißt, sie hat gesagt, als erstes kommt der EMP, dann kommen Erdbeben, dann kommt, keine Ahnung, kommt das jüngste Gericht. Wenn du weißt, dass gleich ein EMP kommt und sämtliche Technik lahmgelegt wird, würdest du in einen Hubschrauber steigen?
Nee, die auch nicht, sie geben ihr aber ein.
Ja,
das ist total faszinierend. Sie sagen, sie fliegen, man muss ja schnell gehen. Wie geil auch nicht erklärt wird, was ein Persilschein ist. Sie bekommt dadurch alle Unterstützung, die sie braucht. Im Prinzip kriegt sie einen Zettel, den sie später einmal Bundeswehrsoldaten zeigt, die dann sagen, müssen wir mal vorgesetzt sagen, da steht einfach drauf Vollmacht und der Bundesadler. Mehr aber auch nicht.
Ich musste so lachen, weil ich dachte, hoffentlich kann sie irgendwie, aber den Persilschein hätte ich schon vergessen, weil dieser Film ist unglaublich lang und langatmig.
Aber wie, der ist voll lang, der ist 140 Minuten lang.
Der zieht sich ewig und dann kommt sie halt an diese Grenze und an diesen wirklich, also in der Realität wäre halb Deutschland auf den Autobahnen unterwegs und versucht irgendwie hin und her zu fliehen und keine Ahnung was. Und man ist aber auf einer komplett leeren Straße, versucht bei die letzte Brücke zwischen Nord- und Süddeutschland zu gelangen, die aber von 3 Bundeswehrsoldaten bewacht wird.
Natürlich, natürlich.
Und dann kommst du an. Hast du Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gespielt?
Natürlich, das Computerspiel. Natürlich, natürlich.
Und da gibt es noch die Option, du triffst doch irgendwann auf Hitler. Und kannst du mir dann entweder das Gralstagebuch geben oder irgendwas anderes, was er unterschreibt. Und du hast in deinem Inventar einen Passierschein. Und du kannst den Passierschein von Hitler unterschreiben lassen. Und wenn du dann, weil du kommst im Laufe des Spiels immer wieder an so Kontrollstellen und dann kannst du nämlich den Passierschein dem Menschen geben, der da steht, und dann sagt er, oh, ein Passierschein vom Führer persönlich unterzeichnet, sie dürfen passieren. Mhm. Und da musste ich komplett dran denken an dieser Stelle, als sie dann diesen Schein zeigt. Oh, ein Passierschein vom Kanzler persönlich unterzeichnet.
Aber jetzt mal ehrlich, würdest du das glauben? Denn wie oft sollen Leute das schon gesehen haben, so ein Ding? Und ich musste so lachen, als es einfach nur so ein Zettel war mit ein bisschen Text, dem Bundesadler, und da steht Vollmacht drüber. Das hast du gesehen. Und dass das der Soldat, der sagt, da müssen wir mal dem Chef zeigen, und der guckt sich das nur an und sagt, bringt diese Verrückten hier weg, ne? Da dachte ich mir, wow, das ist der Passierschein der Bundesrepublik. Aber geil ist auch wirklich, sie loszuschicken mit diesem Hubschrauber. Aber das ist alles für mich, dreht sich um diesen Bundeskanzler.
Ja,
obwohl der relativ wenig Screentime hat.
Ja, Johannes Jennecke, der schafft es ja irgendwie in diesen Hubschrauber rein.
Sicherheitsbruch, habe ich mir auch aufgeschrieben. Da wird die losgeschickt, das Militär begleitet sie zu diesem Hubschrauber, kurz vorm EMP, und dann kommt Hannes Jennecke, der irgendwie schon komplett berußt ist, weil er natürlich beim Einschlag des Flugzeugs in den Reichstag sofort vor Ort war, weil er sich nebenan beworben hat irgendwie, und dann gibt es einen Fernsehbericht und man sieht nur Hannes Jennecke, wie er wühlt. Du siehst im Fernsehbericht nur Hannes Jennecke, wie er irgendwie, weiß ich nicht, ein Baby aus dem Reichstag hebt, einen Hund, und ich frage mich, was die da alles im Reichstag haben. Hast du gesehen? Er hat dann so ein Baby, er hat dann einen Hund raus, also weißt du, noch eine ältere Dame, weißt du, eine Gruppe Nonnen? Nein, aber das war so absurd. Und dann setzt er sich einfach in den Hubschrauber neben ihr und sagt, ich muss mit, meine Tochter ist da. Ja, dann bleib drin. Da dachte ich mir, wie ist denn der in diesen Hubschrauber gekommen? Das ist ein massiver Sicherheitsbruch. Aber Sascha, du auch als Katholik halt, ne? Wie ich. Der Moment, als der Kanzler zu ihr sagte, sie schaffen das. Ich habe so gedacht, jetzt wäre geil, wenn er sie jetzt noch bekreuzigt oben.
Ach so, ne, das
hätte ich nicht gedacht. Doch, ich habe wirklich, sie schaffen das, vielleicht hat sie es daher gehabt damals.
Ja, wahrscheinlich.
Weißt du, ich habe dann, das war ja davor, aber als er sagte, sie schaffen das, fehlte nur noch, da weißt du, wie ein Priester, wenn er dir früher dann noch so ein Kreuz oben gemacht hat. Mhm. Ne? Das wäre das noch gewesen.
Das ist eine Motivationsrede, ja, sie schaffen das. Ich habe vollstes Vertrauen in sie.
So, und jetzt zur Tagesordnung, wie sieht's mit der Opposition im Moment aus?
Ich muss jetzt
aus,
leider auf diesen Monitor starren, der trotz EMP immer noch funktioniert. Aber gut, wir sind im Kanzleramt. Ich sag mal, bei so einem Katastrophenfilm, da gehst du auch nicht mit logischen Maßstäben ran, auf keinen Fall. Aber so was so ein Katastrophenfilm sein sollte, wäre halbwegs unterhaltsam. Und das schafft dieser Film tatsächlich nicht so wirklich.
Ja, das noch ist nicht auch mal aus den falschen.
Er ist noch nicht mal trash, also noch nicht mal grottig genug, dass man sagen kann, okay, er ist aus falschen Gründen unterhaltsam. Also es ist eher so, dass du denkst, so, boah, ernsthaft, jetzt aber noch. Und super lang, weil du unglaublich viele Spielorte hast, du hast unglaublich viele Protagonisten. Zum Beispiel der Penner und der Oberkellner.
Ja, die dann am Ende zusammen einen trinken, ne?
Ja, was sollte das? Und dann am CERN macht man sich ja parallel auch noch Gedanken, wie kommen wir jetzt mit dieser Schulklasse, man ist dann in so einen Raum eingesperrt, der sich, weil Kühlmittelleck, immer weiter abkühlt. Also man muss irgendwie am Hauptkontrollraum vorbei zum Fahrstuhlschacht. So habe ich das verstanden.
Genau.
Und dann geht ja Yvonne Katterfeld unter einer Tür durch und wird ins schwarze Loch gesaugt. Was für einen Plan hatte die jetzt genau?
Also auf jeden Fall musste sie vorher der Tochter von Hannes noch sagen, sie ist eine blöde Zicke.
Ja, ist sie auch.
Und jeder der Kinder, die die beiden betreuen, sie macht ja dann nur Praktikum, ist erwachsener als sie. Ne? Und jetzt sterbe ich, mach's gut. Peace out. Die haben mich nur für 3 Drehtage gebucht.
Ich mein, was dann die Tochter von Hannes Jennecke macht, nämlich mit dem Feuerwehrschlauch und mit der Leiter, also mit der Leiter eine Barriere zwischen sich und dem schwarzen Loch bauen, was nie funktionieren würde, weil das schwarze Loch einfach nur... Na, okay, aber das ist ja durchaus sinnvoll, aber Yvonne Katterfeld versucht sich einfach nur Kraft ihrer Muskeln an einem schwarzen Loch vorbeizuhangeln, was total bescheuert ist.
Was wir sehen.
Ja.
Das wird wenigstens auch bestraft.
Funktioniert auch nur semi-gut.
Ja, aber es ist halt alles so plakativ. Dieser Tobi, ne? Dieser Hacker, ne? Der wird ja uns auch gezeigt. Familie entzweit, die Polizei. Hat bei ihm zu Hause schon Razzia gemacht, aber die Polizisten sind offensichtlich von Michael Garibaldi ausgebildet worden, von der Staffel 1. Und er kann sich schnell überwältigen, übertölpeln und dann entkommen, ne? Dann wird uns auch noch gesagt, ja, das ist natürlich genau der Typ. Das Kanzleramt hat rausgekriegt, bei dem liegen die Daten, und er heißt auch noch Sky 666. Den Namen, also als nur weil es der Internetname, den Namen war wahrscheinlich schon 2013 nicht mehr einfach so zu kriegen, ne? Und ja, auch das, dann ist er mit seinen Freunden im Tropical Island, da müssen die da hin, ne, um dann kommt der EMP, der den Hubschrauber natürlich, wie es sich gehört, zum Absturz bringt. Dann überstehen aber unsere beiden wackeren Hauptfiguren diesen Flugzeugabsturz relativ unbeschadet. Ja. Es reicht noch rußiger auszusehen, sich das abzuschütteln. Die Piloten sind entweder tot oder einfach spielen keine Rolle mehr. Aber ich habe so gelacht, weil dieser Flugzeugabsturz, du siehst ja, wie sie hinter den Bergen runtergehen oder hinter den Bäumen und dann gibt es eine Explosion und dann siehst du nur Hannes Jennecke, wie er daneben steht und sagt, so, und jetzt, ne? Und dann, Moment, die Sophie, die kauert am Boden und so, ne? Also, ne, helfe ich ihr mal hoch und so. Es ist wirklich unglaublich. Witzig ist auch diese Diskussion, die auf der politischen Ebene im Hintergrund stattfindet. Dieser Typ, ich glaube, entweder ist er der Kanzleramtschef oder der Fraktionsvorsitzende oder.
Ja, da gibt es quasi, ne, so einen Berater vom Kanzler, ja, der mehr Text hat als der Kanzler, der aber auch keinen Namen, der hat zwar einen Namen, aber es weiß keiner, also Gregor und ich wüssten beide nicht, wer das ist, also welche Funktion der eigentlich haben soll.
Nee.
Außer es ist so ein bisschen Grima Schlangenzunge.
Ja, der eigentlich aber auch Chef. Böse ist er nicht.
Nee, böse ja, ist er nicht, aber
der. Ich hätte jetzt Kanzleramtschef, aber dafür war der eigentlich ein bisschen jung, ehrlich gesagt.
Weil man, ne, sitzt ja nun währenddessen irgendwie bei einer internationalen Konferenz zusammen, überlegt jetzt, was man macht. Und was macht man, wenn so ein wissenschaftliches Experiment schief geht? Man schmeißt eine Atombombe drauf.
Ja, natürlich. Es wird dann noch spekuliert, dass die Schweizer, die wollen da Truppen hinschicken, aber dann macht man noch so ein bisschen, Schweizer Truppen hier,
sagt immer lieber,
bis die da sind aus der Schweiz, sind wir ja viel schneller da. Dann macht man noch so einen heute unfreiwillig komischen Satz mit, ja, bitte macht doch mal können die nicht irgendwie ein Spalier bilden oder uns so eine Route geben, dann kommen wir mit deutschen Truppen. Da wird noch gesagt, deutsche Truppen in die Schweiz, sagen sie mal, es hackt wohl und so, ne?
Ja, der Brite sagt ja, wir jucken das Ding jetzt.
Genau, ja. Richtig. Ja, da gibt's ja auch noch diese Szene mit dem, wo die Weltregierung, also die Regierung der einzelnen betroffenen Länder sich treffen. Und dann wird natürlich, wie es in so einem Film darüber spekuliert, Waffen einzusetzen. Der Brite will natürlich sofort eine Bombe draufwerfen. Aber dann sagen die Schweizer, sie werden aber keine Bombe auf die Schweiz werfen und so. Also, das ist schon, es läuft schon sehr so ab, wie man das erwartet halt, ne?
Ja, aber das Realistische finde ich ja überhaupt in diesem Film, dass gesagt wird, in Göttingen wird geplündert. In Göttingen, Gregor, in Göttingen wird geplündert.
Das ist viel zu nah, um wahr zu sein. Sascha, es ist viel zu nah, um wahr zu sein.
Das war die Stelle, wo wir auf dem Boden gelegen haben vor Lachen. Ja, ausgerechnet in Göttingen.
Es gab ein paar Szenen später, wo ich tatsächlich, wo es bei mir so im Kopf ausgehakt hat. Aber es war auch schon, der Vergleich war super. Also die haben so einen Vergleich gemacht mit, du kannst auch das Ding nicht einfach abschalten, das bringt doch gar nichts, ne, und so. Und dann wird so ein Vergleich gebracht, wenn du einen Stock in die Speiche vom Fahrrad packst, dann hält ja auch nicht das Fahrrad. Dachte ich mir, doch, natürlich, wenn ich einen Stock in die Speichen stecke, hält das Fahrrad. Und sie tut das so ab mit, das kann nicht funktionieren. So unfassbar plakativ, weißt du, der Film hat mir auch gesagt, es ist nie der falsche Zeitpunkt, über seine Beziehung aufzuarbeiten.
Ist auch richtig geil, da sind sie ja am Ende mit einem Motorrad, sponsert bei BMW vermutlich, unterwegs und dann halt mal an, okay, dann halten sie an. Ich muss jetzt nochmal den Plot ganz dringend erklären. das total unmotiviert halten sie mitten auf der Straße an, um nochmal kurz zu reden, warum sie jetzt eigentlich das tun, was sie jetzt gerade tun wollen.
Ja, das ist total verrückt, weißt du. Das ist auch, ich hab, das sind alles so Sachen, wo ich so unfreiwillig lachen musste. Und wie viele Sachen, obwohl sie noch gar nicht so alt sind, so aus der Zeit gefallen wirken, auch bei diesem Regierungstreffen, wo diese ganzen Weltregierungsparteien da alle sitzen, das sieht aus wie bei Spectre, bei James Bond, da rauchen die auch alle. Das hat mich total irritiert, dass die da alle geraucht haben, okay, weißt du.
Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ist ein bisschen total aus der Zeit gefallen, weil ich dir auch schon gesagt habe, also heutzutage hättest du da hoffenweise Leute stehen, die sagen, CERN, wir glauben nicht an den CERN, da ist überhaupt kein Experiment. Es hat schon früher Erdbeben in Deutschland gegeben. Ich sehe überhaupt keinen Riss.
Ja, auch das. Also wir haben ja dieses EMP-Feld, was dann irgendwie alles.
Die Ausländer sind schuld, weil die immer da auf der Seite stehen, wo der Riss ist.
Genau. Und dann hast du ja diese Verwerfung und dann siehst du ja richtige Wände, die durchs Land gehen. Weißt du, auf der einen Seite hast du Risse.
Ich sehe ja keine Wand, Gregor. Die hat es früher schon gegeben. Nein.
Der Riss muss weg. Der Riss muss weg. Weißt du, du hast dann auf der einen Seite riesen Schluchten, riesen, also einen riesen Riss durchs Land quasi. Es muss ein Riss durchs Land
gehen. Der Rhein fließt rückwärts. Schöne Bilder von vom zerstörten Köln.
Stimmt, ja. Aber auch diese ganzen Flugszenen mit dem Düngeflieger, weißt du?
Weißt ja, du? Also wir sind ja bei den Spreewaldbauern.
Und die
natürlich landen sie am Schluss bei den Spreewaldbauern, also mittendrin bei den Spreewaldbauern. Der Spreewaldbauer, also der noch lebende Bruder, hat natürlich zufälligerweise ein Agrarflugzeug noch da stehen, was auch noch flugtüchtig ist und der kann es ja auch fliegen. Und dann, ich habe dir die Flugroute aufgezeichnet. Wenn du von Südbrandenburg in den Schwarzwald möchtest, fliegst du natürlich über Köln und von Köln ins Ruhrgebiet, um dort abzustürzen.
Natürlich.
Weil der Benzin alle ist. Das ist die einzig logische Route vom Spreewald in den Schwarzwald über Köln und das Ruhrgebiet. Es ist total absurd. Nein.
Aber ist es nicht auch schon absurd? Müsste der EMP nicht wirklich alles lahmlegen und nicht nur das, was gerade fliegt? Also warum kann ich danach den Düngeflieger noch fliegen? Und warum kann, gut, er kann den Düngeflieger fliegen, verstehe ich ja noch.
Ja, das Steuergerät war ja nicht an zu der Zeitpunkt.
Und dann ist der EMP wirkungslos quasi. Okay, gut. Dann
und außerdem ist da, glaube ich, in dem Ding auch nicht so viel Elektronik, was kaputt gehen könnte.
Ja, aber wir brauchen ja auch noch eine menschliche Komponente. Wir haben ja noch dieses Altersheim, ne, die dann später diese CB-Funk.
Was sollte dieses Altersheim?
Die wollten einfach alle Bevölkerungsgruppen irgendwie mit reinkriegen. Wir haben die ganz Jungen, die im CERN festsitzen, wir haben die alten Leute, jeder hat so seine Berechtigung.
Die Jugendlichen, die in Tropical Islands rumlungern.
Die in Tropical Islands rumlaufen, die wollten einfach so alles abbilden. Auch später die Religionsgruppen, ne, als sie dann die Szene mit dem Priester. Da hat mein Gehirn an einer Stelle ausgesetzt. Aber deshalb auch dieses Altersheim, die dann halt auch später mit diesem CB-Funk helfen und dann noch dieses zynische, am Ende, wieder mal, wir haben es geklärt und so, und andere halten die Reden, haben sie richtig im Kanzler in die Rede am Ende reingequatscht. Weißt du, aber das ist großartig.
Die beiden Reden vom Kanzler, das ist aber die erste Rede vom Kanzler. Die ist 1:1 aus Independence Day geklaut. Jetzt nicht inhaltlich, aber inszenatorisch. Du siehst halt verschiedene Völkergruppen oder Teile der Bevölkerung vor ihren Rundfunkempfangsgeräten hocken, in Trümmern und der Rede lauschen an verschiedenen Orten. Und das ist fast 1:1 Independence Day, die Radioansprache.
Absolut. Also, es ist definitiv so, ja.
Es ist aber inhaltlich natürlich scheiße. Was Heiner Lauterbach da. Heiner Lauterbach, der muss von Lachen in den Schlaf nicht mehr gekommen sein. Was der hat für minimalen Aufwand maximal zu Kohle abgegriffen. Das ist unglaublich.
Aber damals.
Das ist eine Arbeitsverweigerung, was der macht.
Aber heute sage ich mir, ich kenne auch andere, die ähnlich reagieren irgendwie. Er wirkt so komplett teilnahmslos. Es gibt später noch eine Szene, wo er diesen Countdown sieht, wo versucht wird, den CERN dann doch zu sprengen, weil die haben ja, die Zeit läuft ja ab und dann wird das Militär eingesetzt, dann wird eine Rakete abgeschossen. Und er guckt das im Kanzleramt im Fernseher und sieht so aus wie ui.
Das wird
ja, aber ist so komplett unbeteiligt an der ganzen Geschichte, aber hat eine schöne Frise.
Warum fliegt eigentlich ein deutsches Kampfflugzeug mit der britischen Atombombe?
Das habe ich mich auch gefragt. Die Schweiz. Ich habe mich auch gefragt. Aber weißt du, was ich den schönsten menschlichen Part fand? Das sind unsere Vereinsbrüder.
So, jetzt kommen wir zum besten Teil des Films. Tatsächlich.
Armin Rohde, alter Fußballverein, Schalke-Verein, Ingo Naujoks, sein Kumpel. Da haben sie einen Kumpel dabei, der hat, ne, medizinischer Notfall, Blinddarm, der muss in die Klinik und dann geht halt die Hölle los, die Trecks ziehen westwärts. Und der etwas desillusionierte Armin Rohde steht da und war früher mal der Chef im Pott und der wird jetzt quasi von Ingo nochmal gebeten. Du musst uns doch nochmal helfen, Junge. Hier, Willi, wie so ein schöner Name, Willi.
Jupp.
Willi. Jupp, du musst uns doch helfen. Du hast uns doch früher auch zusammengehalten, ne? Als wir im Bergbau hier alle verschüttet waren, ne? Da hast du uns auch die Hoffnung gegeben. Man muss jetzt wieder machen. Und der ist so ein bisschen desillusioniert, aber die große Katastrophe, die treibt ihn dann doch wieder zusammen, oder?
Ja, seine Ex, seine aktuelle Frau. Ich dachte, seine Frau, ist seine Ex, ja, aber das Rosi. Ist seine richtige Frau. Die arbeitet im Krankenhaus und ist offensichtlich gibt es einen einzelnen Arzt und der ist auch noch Dermatologe in diesem Krankenhaus.
Sein Notfall ist ein Dermatologe anwesend.
Sein ist richtiger ein ehrbarer Arzt Beruf.
Wow, Scrubs. Ja, ist ein ehrbarer Beruf.
Und dann muss natürlich das THW das Krankenhaus räumen, weil Gasleck unterm Krankenhaus ist. Aber wir beginnen ja quasi, wird ja eingeführt, also Armin Rohde ist der Präsident eines Schalke-Fanclubs offensichtlich. Aber genau. Es kommen immer weniger Leute, weil Schalke halt immer schlechter spielt. Das war so 2013, fragt eure Eltern. Und dann sagt er, naja, er hatte, dann kriegt er ja irgendwie mit, dass da irgendwie die Erde bebt, und dann kommt er auf die glorreiche Idee, da habe ich herzhaft gelacht, er will aus dem Pott raus, er geht jetzt in die Eifel. Da habe ich gesagt, wenn Erdbeben ist, ist die Eifel der letzte Ort, in den ich gehen würde, weil da nämlich die aktiven Vulkane sind.
Das weiß er nicht.
Hätte er den Film, der, glaube ich, im nächsten Jahr oder im Jahr davor rausgekommen ist, auch mit Yvonne Katterfeld, wo es nämlich genau um die Frage geht, um einen Vulkan in der Eifel, der ausbricht, ein zweiter großer deutscher Katastrophenfilm, den wir beide vielleicht auch noch irgendwann besprechen werden, Gregor, dann wüsste er Bescheid. Aber tatsächlich finde ich die spielen am besten. Aber weil Armin Rohde einfach absolut Armin Rohde spielt.
Ja, er ist großartig. Ja.
Und Ingo Naujuk finde ich auch großartig. Er erinnert mich immer so ein bisschen an Westernhagen für Arme.
Aber ja, so ein bisschen. Ich mag ihn aber. Also ich finde ihn auch gut, dass er das alles so zusammenhalten will und auch so traurig ist, dass der Willi so desillusioniert ist.
Ja,
und dann
ich finde ihn
muss,
super.
Ist, Klinikum muss evakuiert werden. Es ist große Katastrophe. Ne? Also so wirklich. Und also müssen die Jungs aus dem Port ran. Alle Rettungseinheiten sind im Einsatz. Also muss
mit der Opel-Gang zusammen.
Und ich musste so lachen, als er sagte, okay, du hast mich überzeugt. Sonst stirbt er doch. Du hast uns doch damals zusammengehalten, diese Story, dass die mal irgendwie verschüttet waren. Und da hast du uns doch alle zusammengehalten. Und ich hätte es doch gar nicht geschafft, Mensch. Ne? Dein Vater hat hier den Laden am Laufen gehalten. Und wie er sagt, okay, du hast recht, hol die Jungs. Alle. Hier, die Schalker, die Opel-Gang. Das Gehirn schon ein bisschen ausgesetzt. Das war wirklich großartig. Und als er dann auch die Flagge, die Deutschlandflagge noch an das Fenster gemacht hat von seinem Auto, als er losgefahren hat und gesagt hat, das ist jetzt unser Verein. Da habe ich gesagt,
das ist salutiert, Gregor, oder?
Nee, nicht ganz, aber das ist trotzdem. Auch als das Stadion übrigens zerstört wurde, sagen sie noch so ein bisschen suffisant mit, wird wohl auch dieses Jahr nichts mit der Meisterschaft. Ne? Aber diesen geilen Plan, diese Klinik zu evakuieren mit dem überforderten Arzt, und dann müssen sie da raus, weil alles am Einbruch und die haben schon Gasleck im Keller. Und er sagt, er macht den sichersten Ort in Deutschland, die Zeche. Ich habe hier die Zeche, da bringe ich euch alle rein. Jungs, das mit den Wunden. Die ganze Bande, man sieht die auch dann alle fahren, wie die ganzen Mantas. Und das ist so geil. Ich muss aber sagen, ich liebe diesen Part. Den Part finde ich wirklich gut.
Das ist der beste Plot in diesem ganzen Film.
Wenn er auch das Essen zum Wohnmobil trägt und dann sagt, Rosi hat gesagt, ich habe zu viel eingekauft, von wegen. Ne? Und das ist so großartig. Und wenn er dann über CB-Funk mit denen Kontakt hält und sagt so, die Opel-Gang fährt auf jeden Fall. Das wirklich, als sie dann das Krankenhaus evakuieren und die alle in die Zeche bringen, es ist unglaublich. auch diese Ansagen, die dann im Fernsehen laufen, wie geil sie sagen, Mount Germany. Ne? Ja. Nord und Süd ist jetzt geteilt, weißt du, als kleine Botschaft, nicht Ost und West, es ist egal, Nord und Süd ist jetzt geteilt halt. Ne?
Aber ich habe mir eine Sache gefragt, wo sind Peter Klöppel und Heiner Bremer, wenn das schon eine RTL-Produktion
ist? Das habe ich mir auch gefragt, ja. Es ist so ein bisschen, ne? Aber der Rest ist halt wirklich, weißt du, auch dass der, weißt du, als dann der Daniel, der Hacker, ne, der ist natürlich dann, wenn es drauf ankommt, kann er auch so aufs Auto fahren und so halt, ne?
Natürlich.
Und natürlich muss eine Anspielung gemacht werden, 10 Jahre GTA, PlayStation und Xbox, das hat mich gestärkt und so, ne? Also das ist schon so ein bisschen krass. Ja, und dann passieren halt so die üblichen Sachen. Der eine Bruder ist verletzt, ne, von den beiden, die sich da im Spreewald gehakt haben und ist dann natürlich verletzt worden bei einem der Katastrophen, die da passiert sind, und stirbt dann auch und so halt, ne. Aber das auch mit dem Priester, der aussieht wie ein Pornostar, ne, der dann die Messe macht dann, und dann kommt so eine Gruppe von Muslimen und sagen, wir würden ja auch gerne beten. Und dann sagt der Priester ja erst, nee, der Thomas, nee, komm, hier ist kein Platz, ne. Und dann gibt's ja die Botschaft so mit, ja, ihr wart zuerst hier, aber wir sind doch jetzt auch hier und wir müssen zusammenrücken und wir müssen doch beide miteinander klarkommen. Ne? Das ist auch unser Land. Und dann sagen sie erst, naja gut, dann gehen wir und kommen später nochmal wieder. Und dann erkennt ja der Thomas, ne, der Priester, der Pfarrer Keller, genau, von Tobias Licht gespielt, sagt dann, nee, bleibt.
Ja, das ist natürlich die beste Szene.
Szene ist, wenn er den Altar hat er auf so einem Kasten, so einem Turnkasten, und den schiebt er dann einfach so ein Stück zur Seite, damit sie dann zusammen beten können und so. Das ist unfassbar geil in dem Moment. Dann
sitzen sie ja zusammen und der Iman hat einen unglaublich falschen Bart.
Ja, total, total.
Und dann sitzen sie dann anschließend zusammen und dann brechen sie ja gemeinsam das Brot.
Und dann bricht er
das Du an und sagt, oh, ja. Und dann sagt er auch noch, ja, das ist Kern meiner Religion, ich habe es nie verstanden bis heute. Und dann ist so, ja, danke Captain Obvious, Pfarrer Obvious. Das ist, dachte ich so, naja, okay, das ist Captain Obvious, Pfarrer Obvious war das.
Ja, das ist aber auch wirklich, als eben das Brot bricht und sagt, jetzt hab ich, das ist der Grundsatz meines Glaubens, aber jetzt habe ich ihn erst kapiert. Ja. Ja, also das ist schon, naja, Captain Obvious, ne? Summa summarum, sie kommen natürlich hin, haben das Programm, ne, können den einspeisen, indem sie da reinklettern in den CERN und so. Es ist alles so, es passiert halt 0815 Shishi eigentlich für so einen Katastrophenfilm, oder?
Ja, und im letzten Moment kann er halt mit der Signalrakete signalisieren, der CERN ist gerettet, das Experiment ist abgeschaltet, die Bombe wird dann einfach in den Genfer See geschmissen.
Genau, die wird noch abgelenkt. Wir dürfen die Sportfreunde Stille am Ende hören mit 54, 74, 90, 2010. Alle tanzen sie noch, auch in der Zeche tanzen sie, die mittlerweile ja als Krankenhaus aufgebaut wurde. Zwischendurch gab es da auch noch mal so ein bisschen
Trouble. Ja, da gab es doch so ein bisschen Reminiszenz an das Boot, weil nämlich der Diesel ausgefallen ist.
Ja, genau.
Der läuft. Ich glaube, der läuft. Da dachte ich so, ja, jetzt sind wir beim Boot angekommen.
Ganz genau, ja. Mhm. Ja. War aber wirklich sehr offensichtlich, ne? Ja, ja, auch zwischendurch die Frau von Willi, die Rosi, die muss dann auch noch selber operieren, weil der eine Arzt, der komplett überfordert ist und pipapo, und sie ist aber nur Krankenschwester, sie muss aber wie alle über sich hinaus wachsen und muss dann unter der Anleitung des überfordertesten Arztes der Welt dann diese OP machen, sonst stirbt noch der Kumpel am Blinddarm und all
Warum
sowas.
Warum kann der Arzt nicht operieren? Hat er Probleme mit der Hand gehabt, da war er einfach 37 Stunden auf den Beinen.
Ja, 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 sie sagt, seine Hand zittert in einer Tour und so, das sagt sie da an der Stelle.
Ach so, okay. Ne?
Also es ist wirklich das deutsche Independence Day. Es gibt da noch eine absolut schwülstige Rede zum Abschied. Es ist so, es wird Jahrzehnte dauern, bis Deutschland wieder aufgebaut ist, aber pipapo, die wesentlichen Main-Charakter konnten noch gerettet werden. Und die Familie, die dann am Ende vereint ist, er ist dann wieder mit seiner Ex-Frau zusammen, der jetzt erklärt, dass er zwischendurch ein 17 Jahre altes Kind gezeugt hat. Und dann gehen sie wirklich so Hand in Hand durch das Trümmerfeld.
Weißt das ist du, der Tag, an dem wir unsere Einheit feiern.
Das ist der Tag, an dem wir unsere Einheit feiern. Und
Tobias, unser unsympathischer Hacker, der wirklich ein Arsch ist, weite Teile des Films, verträgt sich dann mit seinem Vater wieder. Ja. Und gemeinsam bauen sie den Laden wieder auf. Im Schwarzwald, den er betreibt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde den Teil im Schwarzwald, also mit dem Vater von Tobias, und ich finde noch viel, viel, viel besser den Teil mit Armin Rohde.
Ja, der ist am besten.
Im Pott. Ja. Und ich mag auch die Geschichte im Spreewald so ein bisschen. Da, wo der Film tatsächlich
Bei den Menschen ist,
und es klingt ein bisschen blöd, aber zu dem Film passt es, wo der Film halt deutsch ist und nicht auf Krampf versucht, Independence Day nachzumachen, sondern deutsche Eigenheiten, neben einem teilnahmlosen Kanzler, wo er ein bisschen prophetisch ist, vielleicht der Film, wo er das so ein bisschen darstellt, da gewinnt er für mich, da hat er mich, da fühle ich auch mit den Charakteren. Mit Yvonne Katterfeld und ihrer und der arroganten Teenie-Tochter und die Kindergartenkinder, dachte ich so, naja, ich hätte den Professor wahrscheinlich zwischenzeitlich mal ins schwarze Loch geschmissen bei der
Aktion. Das macht er ja selber, er versucht das ja irgendwie zu verhindern am Ende, oder?
Ja,
diese Abschaltung.
Im Grunde kauerte er nur in der Ecke und säuft ein Kaltgetränk nach dem anderen. Aber er schafft es ja irgendwie, er wird ja dann irgendwie auch von seinen Mitarbeitern auf die andere Seite des Loches gezogen, zusammen mit den Schulkindern. Ich hätte ihn ja zurückgelassen, ganz ehrlich. Ich hätte gesagt, scheiß auf den Typen, der bringt mir Ärger.
Ja, allein
tut er ja auch am Ende.
Ja. Ja, er dreht ja dann durch, als sie diesen Killswitch da einspielen und so. Natürlich alles, ne, mit dem am Seil, mit dem PC zu dem Terminal lassen. Dann wirst du gesogen und so. Das ist alles, das muss man wirklich gesehen haben. Also das ist wirklich mit so der schlechteste Part von diesem Film. Und
ist das eine Kindergartenkind gestorben tatsächlich?
Nee. So habe ich das nicht verstanden.
Er war doch immer der Schlauste von uns allen. Er wusste auf alles seine Antwort.
Er wusste auf alles seine Antwort, aber dass dieser Professor so durchgedreht ist und das am Ende noch verhindern will, die Abschaltung, weil Gottesteilchen und so, das ist ja alles verrückt. Auch als er dann diese ganze Zeit diese Berechnung macht und sagt, die Kinder atmen uns die Luft weg, das musst du auch erstmal sagen. Weißt du?
Ja, das sagt er sogar mehrfach.
Also wie gesagt, das ist, ich habe durch diesen Film eine Sache auf jeden Fall gelernt, es ist wirklich nie der falsche Zeitpunkt, über seine Beziehung aufzuarbeiten. Ja. Das hat mir dieser Film, aber das können die Amis auch, aber da ist es schon sehr plakativ. Weißt du, jetzt gehen wir mal 5 Minuten, ich weiß, wir müssen da ganz schnell hin, aber lass uns trotzdem nochmal über unsere Beziehung reden.
Genau.
Und wieso hat er denn, sie regt sich darüber auf, also nee, er hat ihr das Kind 17 Jahre nichts erzählt, aber sie ist ja die Ex-Frau, aber er hat ihr irgendwie dieses Kind von dem nie erzählt. Sie ist aber ein halbes Jahr nicht mehr bei ihrem letzten Arbeitgeber, sie ist irgendwie vom halben Jahr vom CERN raus und er sagt, das hast du mir gar nicht erzählt. da dachte ich mir, ja, das mit dem Kind, die 17 Jahre und der eine, das hast du, ne, aber gesagt, du bist ein halbes Jahr einen neuen Job, mein Gott. Und so, ne, hätte ich dich damals nicht im Flug, als ich da gerade, ich habe mich eigentlich beworben, dann ist das Flugzeug in den Reichstag geknallt, ich habe mal ganz kurz ein paar Leute ausgegraben, dann habe ich dich in den Hubschrauber steigen sehen, bin ich sofort dazugeschwungen, weil meine Tochter ja im CERN ist. Eigentlich eine ganz klassische Story eines Vaters in Berlin.
Das ereignet sich fast jeden Tag so in der Hauptstadt.
So gehe ich doch wirklich davon aus,
ja,
halt, ne?
Eigentlich schon, ja.
Aber es ist doch wirklich, also der Film, Sascha, ich muss dir sagen, er ist nicht gut.
Der ist nicht gut, der ist einfach zu lang. Der will zu viel.
Ja.
Er kopiert gängige Tropes. Das kann er. Das machen sie sehr kompetent. Aber er macht halt relativ viel wenig eigene Sachen. Also er kopiert halt alles nur. Und da, wo er tatsächlich eigene Sachen macht, nämlich da im Ruhrgebiet, die Geschichten um Willi und seine Opel-Gang und den Schalke-Fanclub, da hat der Film mich auch tatsächlich.
Ja. Das ist wirklich der beste Teil, aber da reden wir über 20, 25 Minuten, Sascha.
Und ansonsten ist er halt, der meandert halt so durch die Gegend, also handlungstechnisch und geografisch. Man ist mal hier, mal da, man hat so viele Personen, mit denen man mitfiebern sollte, über die man aber viel zu wenig erfährt, wie zum Beispiel den namenslosen Kanzler und seinen Gehülfen, wo man gar nicht weiß, was für eine Funktion der eigentlich hat. Großes Problem, was ich habe, ist, dass mir Hannes Jennecke komplett unsympathisch ist.
Absolut, oder?
Das ist ein totales Arschloch.
Es ist auch am besten, wo die Kamera ihn die ganze Zeit beim Ausgraben filmt. Das ist auch so, weißt du, wenn du so eine, ne, das was im Reichstag geknallt, da wird auch nur ein Typ gezeigt, der irgendwie alles ausgräbt.
Ja, natürlich. Ja, ja, also wenn dann geh voll in, ja, dann hast du halt Heiner Lauterbach, der früher mal Kampfpilot war. Oder, keine Ahnung, beim THW und jetzt halt gerne vorne mit an vorderster Front helfen will und der natürlich irgendwie am Ende die Codes eingibt und den Tag rettet. Mach's wie bei Independence Day.
Ja, aber das ist wirklich unglaublich. Ich frage mich auch, wie das so durchgekommen ist. Aber gut, es hatte, glaube ich, sehr, sehr gute Quoten. Ich glaube, die DVD, nach dem, was ich gelesen habe, hat sich auch ganz gut verkauft. Es war halt so ein RTL-Event-Film.
Die Quoten
und RTL
waren gute offensichtlich Quoten, die waren super, aber ja,
ich hab's geguckt.
Durch die Bank weg erntet der Film wirklich scheiß Kritiken. Nicht ganz zu Unrecht, möchten wir jetzt sagen.
Du kannst ihn auch nirgendwo aktuell so wirklich gucken. Ne?
Nee. Also wenn du jetzt, und auch die verlinkte offizielle Seite bei RTL existiert nicht mehr.
Genau. Also wenn ihr den jetzt gucken wollt, das wird schwer da ranzukommen, wenn man nicht alte VHS-Aufnahmen wie wir noch hat. Ne, weil damals ja schön mit unseren VHS-Rekordern und dann, na gut, dass du auf Longplay aufgenommen hast und es mir dann schicken konntest und ich es auch nochmal gucken konnte.
Es gibt und so und irgendwie eine Blu-ray davon, aber ich hatte dir, glaube ich, einen Screenshot geschickt, was bei Amazon für einen Preis aufgerufen wird für die DVD und die Blu-ray. Es ist, das ist es nicht wert, sagen wir mal
nee.
So.
Ist es nicht, also es ist wirklich aber auch bemerkenswert und das Problem ist, wir können sowas irgendwie nicht, sobald es dann so total, also die Amis können das halt, ne, weißt du, so zwei Typen gucken in den Sonnenuntergang und suchen die Wahrheit und so und, ne, oder wir gegen die Naturgewalten und so, aber bei uns wirkt es wirkt einfach immer, diese Szenen wirken ehrlich gesagt peinlich. Da sehe ich mir lieber Rosi, die über sich hinauswächst und dann die OP unter Anleitung macht von dem zittrigen Doktor.
Ja.
Halt, ne? Und ich mag das auch wirklich, wenn diese Opel-Gang da ankommt
ja,
in den Klinik und sagt, hier meine Jungs, helfen, packt mal zusammen, ich glaube, die Zeche ist sauber. Ne? Ne? Und dann als sie anfangen mit Sportfreunde Stiller, das fand ich geil, und dann sagen, weißt du noch, bei der WM 90, da waren wir gut, ja, aber heute waren wir besser. Und wo dann Ingo Naujoks und Armin Rudde ein Tänzchen zusammen machen am Ende.
Ja, 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 ja.
Das finde ich schön. Das ist ein schöner Moment. Ne, aber ansonsten muss man auch sagen, auch alles mit diesem Hacker und weißt du, ich war übrigens noch nie in so einem, wie heißt dieses Aqualand oder wie nennt man das?
Tropical Islands.
Warst du schon mal in sowas?
Ich war mehrfach in Tropical Islands.
Ist das so, es sieht irgendwie gut aus, ehrlich gesagt.
Das ja, das ist schon ganz nett da, ja, ja. Ich war
warst
da
immer, immer nur
beruflich da. Also, okay. Aber es ist natürlich sehr plakativ, ne? Also
ja, absolut.
Warum, also es gibt keinen logischen Grund, warum der Typ aus dem Schwarzwald mit seinen Kumpels zu Tropical Islands fährt, außer dass man bei Tropical Islands ist.
Er ist auf der Flucht vor allen Dingen.
Ja,
er ist ja eigentlich auf der Flucht.
Ha? Ja, ja, genau.
Er ist auf der Flucht und noch schlimmer ist der Moment, wenn das Mädel sagt, ja, ich nehme ihn mal mit, weil wenn jetzt die Welt untergeht, er soll ja nicht als Jungfrau sterben. Hallo? Und dann sein Nerdkumpel, der daneben steht und der dir das andere Mädchen ihn anguckt und aber ihn nur anu nickt und so halt, ne, aber dann nichts macht, habe ich gefühlt. Weißt du? Und das Rauchen beim Regieren, ich sag dir, das gibt's seit den 70er Jahren nicht mehr. Oder bei diesen europäischen Ländern, wenn sie sich treffen. Das glaube ich nicht. Hast du mal diese Ausleuchtung gesehen, als sie über den Raketenangriff gesprochen haben? Ich sag dir, Spectre von James Bond. Ja, alles ja, dunkel ja. Und von unten angeleuchtet, sah alles böse und evil aus halt. Ne? Und auch da war unser Kanzler nicht vor Ort übrigens. Wie man hört, auch bei anderen wichtigen Sachen. Aber wirklich, ey, dass sie dem Kanzler nicht meinen Namen gegeben haben und so, weißt du?
Ja, er hat ja seine Unterhändlerin dort in dieser Runde sitzen.
Ja, aber wie trotzdem auch immer bei sowas. Ja, ja, auch immer das ist und so, ja. Die Außenministerin vielleicht auch vielleicht wegweisend.
Ja, es ist einfach, ja? Es ist einfach in wesentlichen Punkten versagt dieser Film halt einfach, ne?
Also, ja, total.
Ich fühl mit kein, also bis auf die Ruhrpott-Gang fühle ich ja. Mit niemandem mit. Ich habe mich gefreut, dass Yvonne Katterfeld ins Loch gefallen ist. Hannes Jennecke, ich habe irgendwo gelesen, am Ende stirbt er, war ganz überrascht, dass er nicht stirbt.
Nee. Er kittet die Beziehung und den Sprungkastenaltar. Da habe ich mich gefreut.
Die Kinder waren erstaunlich unnervig.
Weil sie hatten auch wenig Screentime.
Ja. Ja. Aber ansonsten, ja, alles sehr merkwürdig, dieser Film. Aber auf alle Fälle total zerfasert und da sind wir uns, glaube ich, einig, viel zu lang.
Ich gebe dem Film den Mount, also 20, 25 Minuten sind okay. Der Rest ist wirklich absolut. Muss man nicht gesehen haben mit Mount Germany.
Wir machen einen super Cut und freuen uns dann auf Vulkane in der Eifel, lieber Gregor.
Richtig, richtig, richtig. Tja, Sascha, ich glaube, dann sind wir durch mit dem Film Helden, dein Land braucht dich.
Ich darf übrigens noch eine Sache, wollte ich noch ganz wichtig sagen. Allein der Titel regt mich auf. Da fehlt Interpunktion. Ja?
Wenn dein Land dich braucht, ne?
Es sollte heißen Helden, wenn dein Land dich braucht. Stattdessen heißt es Helden, wenn dein Land dich braucht. da fehlt ein Punkt oder ein Bindestrich oder was weiß
ich. Ich habe einen Bindestrich, ja, aber Wikipedia ist ein Bindestrich dazwischen.
Aber nur auf Wikipedia.
Ja. Ja, du mal, die DVD-Käufer, ich glaube, so findet ihr es irgendwo schon in den Weiten des Internets. Guckt euch lieber den CERN an.
Also auf dem offiziellen Titel steht das nicht. Gut, das ist natürlich okay. Doch, Helden ist die Überschrift und wenn dein Land dich braucht. Ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist auch Helden, wenn dein Land dich braucht, unglaublich schwer zu finden.
Ja, also dafür, dass das so ein Erfolg war für RTL, ist es irgendwie merkwürdig, dass der, ist es den auch heute peinlich oder so.
Merkwürdig. Ich hatte, ich weiß nicht, wie es dir ging, in weiten Teilen das Gefühl, dass der Film nachsynchronisiert war.
Nö, das kam mir nicht so vor.
Okay.
Okay, wieso? Nö, kann ja sein, vielleicht hast du ein Gehör dafür.
Naja, vielleicht, ihr seid ja alle Katastrophenfilm-Konnoisseurinnen und Konnoisseure da draußen. Ihr habt den wahrscheinlich auf Blu-ray zu Hause stehen. Also,
vermute ich auch, ja.
Schickt Gregor mal eure Meinung zu Helden, wenn der Land dich braucht.
Unbedingt, ja. Ja, in dem Sinne, lieber Sascha, ich glaube, wir sind durch. Ich bin durch mit meinen
spärlichen Notizen. Ja, ich bin auch komplett durch.
Sehr gut. Sehr gut.
Aber es war mein innerliches Blumenpflücken. Ich wollte über diesen Film reden. Ich habe von diesem Film gehört, habe gedacht, mit dem, den muss ich sehen. Mit dem, und wenn ich ihn gesehen habe, muss ich darüber mit Gregor reden. Und das habe ich beides getan.
Kann ich einen großen
Haken dran machen.
140 Minuten, Leute. 140 Minuten, warum auch immer, denn nicht 90 Minuten lang ist, 140 Minuten, das gibt's doch eigentlich gar nicht, oder? Es ist unglaublich. Na gut, da ging die Filmförderung hin. Tja, dann, lieber Sascha, vielen lieben Dank, dass ich das mit dir teilen durfte. Das war mir ein inneres Blumenpflücken und hat sehr viel Spaß gemacht. Mehr mit dir die Besprechung als der Film.
Ja, auf jeden Fall.
So, in diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao.
Deutschland ist am Boden und es wird Jahrzehnte dauern, das wieder aufzubauen, was verloren ging. Aber wir haben überlebt und das Leben wird weitergehen. Gleiche Scheiße wie immer. Unser einer rettet die Welt und die anderen halten die Reden. Ausrüsten. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen, aber nicht als Ende. Sondern als der Tag, an dem wir wieder aufstehen. Der Tag, an dem wir alle gemeinsam wieder aufstehen. Das ist unser Tag. Das ist jetzt der Tag der deutschen Einheit.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.